Optimale Geldmenge. Wie viel Geld wir brauchen, ist ein kontrovers und heiß diskutiertes Thema in den Wirtschaftswissenschaften. Es gibt verschiedene Schulen des Denkens, die unterschiedliche Ansichten zu der Frage nach der optimalen Geldmenge haben. Im Kern geht es um die Kontroverse, ob das Geldangebot reguliert werden soll oder ob es dem freien Markt überlassen werden kann. Hier sind einige Ansätze. Die Monetaristen unter der Führung des Wirtschaftswissenschaftlers Milton Friedman in seiner Spätphase glauben, dass die Geldmenge in einem vorhersehbaren und stetigen Tempo wachsen sollte, ungefähr im Gleichklang mit dem langfristigen Wachstum der realen Wirtschaftsleistung. Sie argumentieren, dass dies helfen würde, Inflation und Konjunkturschwankungen zu minimieren. Die Vertreter der modernen Geldtheorie, Modern Monetary Theory, MMT, argumentieren, dass Länder, die ihre eigene Währung ausgeben, mehr Flexibilität bei der Geldschöpfung hätten. Sie behaupten, dass diese Länder ihre Geldmenge beliebig erhöhen könnten, um Vollbeschäftigung zu erreichen, solange es keine übermäßige Inflation gäbe. Wie man so etwas ernsthaft glauben und behaupten kann, bleibt uns jedoch ein Rätsel. Bisher hat Gelddrucken weder Krisen gelöst noch Wohlstand geschaffen. Ansonsten müssten Venezuela, Simbabwe und Sierra Leone die reichsten Länder der Welt sein. Die Anhänger der österreichischen Schule argumentieren, dass der Markt selbst die optimale Geldmenge bestimmen sollte. Sie behaupten, dass jegliches Eingreifen in den Geldmarkt, einschließlich der Erhöhung oder Verringerung der Geldmenge durch eine Zentralbank, zu Marktverzerrungen und wirtschaftlichen Problemen führe. Die Keynesianer glauben, dass ein aktives Management der Geldmenge notwendig sei, um Konjunkturzyklen abzumildern und Vollbeschäftigung zu fördern. Sie unterstützen eine aktive Geldpolitik, um das Wachstum der Geldmenge zu steuern und die Wirtschaft zu stabilisieren. Während, abgesehen von den MMT-Anhängern, jeder Ansatz valide Argumente vorbringen kann, ist in unseren Augen in erster Linie die Argumentation der österreichischen Schule sinnvoll. Die heutige Lehrmeinung, dass wirtschaftliches Wachstum nur möglich sei, wenn es gleichermaßen von einem Geldmengenwachstum begleitet werde, ist aus unserer Sicht nicht empirisch nachweisbar. Ganz im Gegenteil. Besonders Murray Rothbard, einer der einflussreichsten Denker der österreichischen Schule, vertrat zu der Frage nach der optimalen Geldmenge folgende Ansichten. Geld, im Gegensatz zu anderen Ressourcen in der Wirtschaft, hat eine einzigartige Rolle. Es dient als Tauschmedium. Dies ist grundlegend anders als bei Konsumgütern wie Lebensmitteln oder Kleidung, Kapitalgütern wie Maschinen oder natürlichen Ressourcen wie Land. Diese Güter haben einen direkten Nutzen und tragen zur Steigerung des Lebensstandards bei, wenn ihr Angebot erhöht wird. Geld jedoch wird nicht verbraucht oder bei der Produktion abgenutzt. Es wechselt lediglich von einer Hand in die andere, um den Austausch von Waren und Dienstleistungen zu erleichtern. Nehmen wir an, ein Auto kostet 5.000 Euro, ein Fernseher 500 Euro und eine Packung Eier 5 Euro. Was bestimmt den Preis dieser Güter? Die gleichen Kräfte, die alle Preise auf dem Markt bestimmen, das altbewährte, aber ewig wahre Gesetz von Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot an Eiern zunimmt, wird der Preis tendenziell fallen. Wenn die Nachfrage zunimmt, wird der Preis wohl steigen. Grundsätzlich stehen alle Güter in einem Verhältnis zueinander. Geld ist lediglich der Mittelsmann zur Vereinfachung der Transaktionen. Ein Auto kostet in unserem Beispiel 10 Fernseher oder 1000 Packungen Eier, völlig losgelöst von der Höhe der Geldmenge. Welche Auswirkungen hätte eine Änderung der Geldmenge? Nach dem Vorbild von David Hume, einem der Pioniere der Wirtschaftswissenschaften, können wir uns fragen, was passieren würde, wenn über Nacht eine gute Fee die Kontostände aller Bürger verdoppeln würde. Wären sie doppelt so reich? Offensichtlich nicht. Was uns reich macht, ist ein Überfluss an Gütern, und was diesen Überfluss begrenzt, ist ein Mangel an Ressourcen, nämlich Land, Arbeit und Kapital. Das Vermehren von Geld wird diese Ressourcen nicht herbeizaubern. Es würde lediglich zu einer Erhöhung der Preise führen, da nun mehr Geld vorhanden ist, um die gleiche Menge an Waren zu kaufen. Anders ausgedrückt, die Kaufkraft des Geldes würde sinken. Die Preise der Güter würden sich mit der Zeit der Inflation anpassen und ebenfalls verdoppeln. Ein Auto kostet nun 10.000 Euro, ein Fernseher 1.000 Euro und eine Packung Eier 10 Euro. Schlussendlich kostet ein Auto aber noch immer 1.000 Packungen Eier. Deswegen ist der Immobilienboom der letzten Jahre, erzeugt durch eine historische Niedrigzinsphase, eine Illusion. Nicht die Immobilien sind im Wert gestiegen, sondern der Euro hat an Kaufkraft verloren. Das führt zu dem wichtigen Schluss, eine Erhöhung des Geldangebots im Gegensatz zu einer Erhöhung des Angebots an Konsum- oder Kapitalgütern bringt keinen gesellschaftlichen Nutzen. Das liegt daran, dass Geld nur in seinem Tauschwert nützlich ist. Anders als bei anderen Gütern, deren zusätzliches Angebot mehr Verbraucherbedürfnisse befriedigen kann, erhöht zusätzliches Geld nur die Preise, das heißt, es verringert seine eigene Kaufkraft. Wohlstand wird nicht durch eine Erhöhung der Geldmenge in einer Gesellschaft vergrößert, sondern durch unternehmerischen Fortschritt und Innovationen. Ein größeres Warenangebot oder neu entwickelte Produkte und Dienstleistungen sind der einzige Weg, den ökonomischen Wohlstand zu erhöhen. Wenn das Geldangebot erhöht wird, sinkt der Preis des Geldes, das heißt seine Kaufkraft, während eine Reduzierung des Geldangebots seine Kaufkraft erhöht. Es ist jedoch irrelevant, was das Geldangebot ist, da der freie Markt sich einfach anpasst, indem er die Kaufkraft der Geldeinheit ändert. Daher ist es nicht notwendig, in den Markt einzugreifen, um das Geldangebot zu verändern.